Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heir to the Empire News. Mein Name ist Daniel und mit dabei ist natürlich auch der Nico.
Moin.
Ja, Nico, wurde mal wieder Zeit für eine neue News-Folge, nachdem wir den Februar sträflicherweise komplett ausgelassen haben, aber irgendwie gab es auch gar nicht so mega viel zu berichten. Zwar immer hier und da mal wieder ein paar Sachen, aber nichts so Krasses. Außerdem gab es ja mal eine Trailerbesprechung und die ein oder andere Folge, die quasi sich um Neuigkeiten gedreht hat. Aber jetzt haben wir ein paar Dinge zusammen, unter anderem den zweiten offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von Andor. Hast du Bock?
Ich habe so Bock. Ey, du glaubst gar nicht, wie Bock ich habe. Also ich hatte schon nach dem ersten Trailer total viel Bock. So haben wir auch schon drüber gequatscht. Und jetzt nach diesem ja wahrscheinlich finalen Trailer noch, also eigentlich immer noch genauso viel. Aber das Bock-Level war sowieso schon am Überquellen. So, deswegen, ich habe Bock. Ich denke, du auch.
Ich auch, auf jeden Fall. Und wenn es nicht der finale Trailer war, für mich war es der finale Trailer, weil ich finde, eins muss man dem Trailer so lassen, er zeigt wieder viele coole Bilder, aber irgendwie, er verrät halt auch, wenn man jetzt nicht gerade eine Frame-für-Frame-Analyse macht, nicht wirklich so viel, finde ich. Mhm. Und das sind mir die liebsten Trailer, weil ich finde nichts Schlimmeres, habe ich, glaube ich, auch schon öfter erwähnt oder wir erwähnt, so ein Trailer, der einem gefühlt die halbe Handlung verrät.
Ja.
Deshalb perfekt so. Und eigentlich brauche ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich bin jetzt bereit, dass es in knapp einem Monat losgehen kann. Ich habe ja noch die Hoffnung, Stand jetzt, wenn wir es aufnehmen, habe ich noch auch die Hoffnung, ins Andor-Panel auf der Celebration reinzukommen. Das sind heute Nacht. Also wir sind jetzt hier Aufnahme 20.45 Uhr am 25.03. Heute Nacht um 0 Uhr startet die Panel-Reservierung. Vielleicht habe ich Glück und schaffe es irgendwie rein und vielleicht auch nicht. Und wenn ich da reinkomme, habe ich die Vermutung, dass ich eine oder vielleicht auch schon die ersten drei Folgen auf der Celebration gucken kann. Ansonsten muss ich, wie alle anderen in der restlichen Welt, auf Mittwoch warten, was jetzt auch kein Beinbruch wäre. Aber ja, noch.
Die Daumen seien dir gedrückt.
Danke, danke. Genau, ja. Der Trailer kam gestern Abend raus. Erst hatten wir sogar vor, direkt gestern Abend was zu machen, haben dann spontan uns doch auf heute festgelegt. Aber jetzt haben wir ihn beide schon geguckt und nicht irgendwie live on air, wie wir es gestern noch vorhatten. Wie ist dein erster Eindruck? Was ist deine Meinung? Was sticht dir besonders raus aus diesem neuen Trailer?
Also ich hatte ja bereits erwähnt, dass der Trailer mir jetzt nicht so viel unfassbar Neues gezeigt hat. Also die meisten Szenen oder zumindest die Szenerien kamen einem ja bekannt vorne. Also man sah irgendwie Viggormen, sah man wieder, man sah den Senat, man sah Lufen tatsächlich sehr häufig in seiner Verkleidung, also oder je nachdem, wie man es sehen will, ne, in seiner Coruscant-Tracht, sage ich einfach mal, deutlich mehr als in der nicht vorhandenen Tracht, was für mich zumindest, wenn man dem Trailer Glauben schenken mag, darauf hindeutet, dass wir mehr davon sehen werden auf Coruscant, muss aber nichts heißen. Wir sehen wieder diesen Thai Avenger, der scheinbar eine große Rolle spielen wird. Da bin ich auch nach wie vor super gespannt. Also du hast es gerade gesagt, ne, der Trailer verrät, wie ein guter Trailer sein soll. Gerade so, dass man irgendwie Bock hat, aber auch nicht genug, dass man weiß, in welche Richtung das gehen wird. Ich bin immer noch so gespannt, welche Rolle dieser Thai Avenger spielen wird. Also dieses Bild von Cassian, wie er da in der Pilotenklamotte in diesem Cockpit sitzt, das ist ja auch so präsent überall in den Medien und wird immer wieder so herangezogen auf Thumbnails und hast du nicht gesehen. Also es muss ja scheinbar ein großes Ding sein. Dementsprechend bin ich sehr, 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 sehr gespannt, was der für eine Rolle spielen wird. Wir sehen alle Charaktere, die wir sehen wollen. Wir sehen auch ein paar neue Leute. Was für mich auf jeden Fall am meisten herausgestanden hat und was ich auch vorhin im Vorgespräch schon meinte und was, habe ich gesehen, wurde auch schon auf unserem Discord diskutiert so ein bisschen, ist eine Szene, die den Anschein erweckt, als würde Deidra gerade irgendwie von der Macht gewirkt werden. Also es ist so diese klassische Pose, die wir auch zum Beispiel in Episode 5 irgendwie sehen, wenn unsere Imperial Officers da aus weiter Ferne gewürgt werden, beide Hände irgendwie um den Hals und scheinbar nach Luft ringen sehen wir sie da, aber, und das hast du auch erwähnt, das wurde auch im Discord erwähnt, vielleicht ist es auch einfach nur eine falsche Fährte, die da gelegt wurde, also vielleicht ist es auch einfach nur eine ganz klassische Panikattacke, die unsere liebste ISB-Offizierin da erfährt. Also es ist ja auch jetzt nichts irgendwie krass Ungewöhnliches, denke ich, in diesem super stressigen Job da ja mal an die Grenzen seines Stresslevels getrieben zu werden. Das ist auf jeden Fall das, was mir so krass in Erinnerung geblieben ist. Bleiben wir einfach mal gespannt. Was ist dir denn so hängen geblieben?
Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Szene und ich muss zugeben, ich habe überhaupt nicht daran gedacht. Also erst im Nachgang, als ich unter anderem bei uns im Discord oder auch bei Star Wars Explained, glaube ich, habe ich mir angeguckt, gestern Nacht noch, da war dann dieses Thema, oh, ist es hier ein Force-Choke? Und ich so, ach krass, da bin ich jetzt gar nicht so drauf gekommen. Aber ja, nachdem ich es dann nochmal geguckt habe mit dem Gedanken im Kopf, macht es total Sinn und würde auch direkt passen. Gleichzeitig glaube ich hier aber auch, es könnte auch genauso einfach nur sein, dass sie halt irgendwie eine Panikattacke kriegt, weil jetzt kann ich hier auch öffentlich sagen, ich habe mittlerweile meinen Rewatch beendet. Bei der letzten Aufnahme, als wir über Andor gesprochen haben, war es noch nicht so. Danach hatte ich so Bock, dass ich jetzt die Serie richtig durchgeballert habe. Und ich fand sie einfach aufs Neue wieder so, so, so geil. Und das hat meinen Hype noch mehr gesteigert. Und da ist mir jetzt gerade so das Ende noch stark im Gedächtnis, als da auf Ferrix dann diese Unruhe da bei Marvas Beerdigung ist und wo Deidra zum ersten Mal auch so richtig ihre Fassung verliert und quasi so konfrontiert wird mit, ich nenne es mal das Monster, was sie selber irgendwie geschaffen hat oder am Leben erhält mit dem Imperium und was da einfach mal passiert, wenn man in so einer Massenpanik da unter die Räder oder unter die Füße gerät und sie dann von ihrem Verehrer Cyril gerettet wird. Und da war sie ja auch schon so mit einer leichten Panikattacke oder was heißt schon eine Panikattacke, wo sie komplett gar nicht mehr realisiert hat, was ist hier los und war komplett außer sich, was halt auch für eine Person wie sie voll verständlich war. Und da musste ich daran eben als erstes denken, aber wäre natürlich schon geil, hier ohne jetzt zu viel Hoffnung drauf zu haben, wenn wir hier vielleicht einen Vader sehen würden, der ähnlich wie in Rogue One, als er zu Krennic meinte, don't choke on your aspirations, Director Krennic. könnte auf jeden Fall geil werden, aber allgemein, also mir ist gar nicht so eine einzelne Szene im Kopf geblieben. Ich fand eher wieder so die Bestätigung, was wir auch aus den vorherigen Trailern schon gesehen haben, dass es einfach so größer, krasser, mehr Action, einfach so nochmal eine Schippe drauf, weil jetzt im Rewatch ist mir auch echt aufgefallen. Also klar, es gibt ein paar Szenen wie Aldani oder auch Voluthan mit seinem Raumschiff da, die Countermeasures dann einleitet, die schon auch richtig krass sind. Aber insgesamt ist Andor doch auch schon eine sehr charaktergetriebene, eine sehr intime Serie und das ist auch total geil und ich will es auch gar nicht anders haben. Aber mir kommt es einfach so jetzt nur anhand von dem Trailer so vor, als würde jetzt einfach so die gewohnte Star Wars Action noch mehr Einzug erhalten. Also gerade auch so ein paar Szenen, wo man so Stormtrooper da rennen sieht. Das könnte auch 1:1 aus zum Beispiel der zweiten Staffel Mandalorian sein, wo sie da die Basis auf Nevarro mit den Klonexperimenten da infiltrieren oder irgendeine Szene aus einem Kinofilm. Also es wirkt auf jeden Fall viel näher am klassischen Star Wars, zumindest von den Action-Szenen, wie wir es jetzt in der ersten Staffel gesehen haben. Und in der ersten Staffel, was ja auch Sinn macht, war so ein langsames Schritt für Schritt dahin hangeln. Also ja, im Endeffekt, ich finde es einfach geil und freue mich.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja so ein bisschen so die logische Konsequenz, ne? Also wir springen ja jetzt hier jedes Mal voran in der Zeit, ganz krass. Und die Rebellion wird ja natürlich auch aktiver, ne? Bis dann halt Episode 4, der große Streich gegen den Todesstern dann. So natürlich steigern sich dann auch die Konflikte zwischen Imperium und Rebellion immer weiter, ne? Ja, sehe ich auf jeden Fall auch.
Schön war es auf jeden Fall jetzt noch einen kleinen Wortfetzen von Krennic zu hören. Also auf den freue ich mich echt besonders. Also einfach, weil ja Ben Mendelsohn so ein geiler Schauspieler ist und ich glaube, da bin ich nicht allein. Und wir haben ja schon ausgiebig in der ersten Trailerbesprechung über ihn geschwärmt. Aber einfach alles, was ich von ihm sehe, ja, da freue ich mich einfach mega drauf. Und ja. Aber genau, was mir gerade einfällt, eine Szene, die fand ich besonders cool, wo ich gedacht habe, das wird wohl, dann nehme ich mal an, gegen Ende der Serie sein. Ist zwar, wenn man den einen Shot, in dem Saw aus seiner Luke da in seinem Versteck auf Jedha guckt, das sieht man quasi gespiegelt, diese Szene aus Rogue One, wo dieser Sternzerstörer direkt über Jedha City schwebt. Und wir wissen ja eben, dass die Basis von Saw gerade ein paar Klicks außerhalb der Stadt da irgendwo verborgen in den Dünen oder im Gebirge liegt. Und ich finde es einfach geil, dass man da jetzt sieht, wie er quasi aus seinem Versteck auf diese Stadt guckt und der Sternzerstörer da drüber schwebt, weil das war schon so eine krasse Szene in Rogue One, weil wir eigentlich also in Live-Action, glaube ich, davor noch nie so einen Sternzerstörer in Orbit so in der Form halt gesehen haben. Und das fand ich in Rogue One damals schon einfach saugeil. Und ich freue mich da jetzt einfach auch noch mehr über Jedha oder Jedha City oder was auch immer zu erfahren, weil das fand ich schon diese paar Szenen, die man da hatte auf dem Marktplatz und so richtig geil. Und ich könnte mir jetzt echt vorstellen, dass wir da vielleicht den Anfang dieser Besetzung auch noch sehen, wo wir vielleicht noch das normale Leben bevor der imperialen Besatzung sehen und dann quasi auch ähnlich wie bei Ferrix vielleicht in der ersten Staffel, wie es dann immer weiter zunimmt und wir immer wieder zurückkommen auf zu diesem Ort, zu diesem Planeten. Also könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen und es würde auch definitiv dann Rogue One nochmal in einem neuen Licht erscheinen lassen, weil wir da quasi nur die Besetzung kennen und es sind so kleine Dinge, die man da so erkennt, die einfach ohne viel zu verraten echt, echt Bock machen da drauf und ich habe einfach das Gefühl, die immer mehr, die wissen genau, was sie da tun. Und selbst im Marketing, da gab es ja auch schon die ein oder anderen Fails. Und bisher habe ich selbst bei Andor hier wirklich, wirklich das Gefühl, yes, die wissen, was sie machen. Hast du noch irgendwelche Gedanken? Weil ich habe gar keine so konkreten Gedanken. Es sind ja auch nur viele schnelle Bilder und wir haben schon viel drüber geredet. Aber deshalb meine Frage, irgendwas noch, was dir besonders raussticht, was du noch hier erwähnen möchtest?
Nee.
Okay.
Ich werde da sein am 22. April und werde mir das
23.
so am, ja, sorry, am
Ja,
23. April
bei
und werde
uns
mir
ist
das
der
so
23.
und
Ich
werde mir
glaube
das
auch
so
wieder,
krass reinziehen.
ja, ich glaube auch wieder relativ früh morgens
9
kommt.
Uhr oder
Nee, ich glaube
diese
früher,
neue
also
Uhrzeit?
ich müsste jetzt noch mal gucken, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube gehört zu haben, dass es in den USA wieder irgendwie abends kommt und also so 20 Uhr oder so, und das heißt dann bei uns dann wieder so wie die letzten paar Serien auch, so Skeleton Crew, dass es dann irgendwie echt um 3 Uhr morgens schon online ist, wobei ich dieses Mal tatsächlich sage, nee, ich warte auf abends, weil ich kann nicht morgens vor der Arbeit, so früh will ich dann doch nicht aufstehen, dass ich mir 3 Folgen reinziehe, dann warte ich lieber auf den Abend und mache es mir gemütlich auf der Couch bequem. Hoffe, ich kann es mit ein paar Freunden zusammen gucken. Da habe ich richtig Bock drauf. Genau. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, im Zuge der Promo hat Tony Gilroy auch ein Interview mit dem Magazin Collider gegeben. Und das habe ich, beziehungsweise 5 Minuten bevor wir unsere Aufnahme gemacht haben, ChatGPT für mich einmal kurz sinngemäß übersetzt, weil ich gedacht habe, bevor ich hier wieder den englischen Text vorlese oder das selbst jetzt übersetze, lasse ich das lieber ChatGPT
Ja, ihr
machen.
dürft Daniel in den Kommentaren steinigen.
Ja, macht es.
Ich gebe euch die Erlaubnis.
Genau. Und da wurde eben, also es ist nur ein kleiner Ausschnitt, wir verlinken natürlich das ganze Interview in Shownotes, aber da wurde eben Tony Gilroy drauf angesprochen, wie sieht's denn aus mit dem Gorman-Massaker oder was hat es rund um Gorman auf sich? Und da hat er geantwortet, es geht um diese 5 Jahre. Ich habe diese 5 Jahre, um alles zu planen. In dieser Zeit gibt es ein paar wirklich große Ereignisse. Man kann es wie auf einem Kalender oder auf Papier planen. okay, hier gehe ich hin, das sind die wichtigen Stationen, hier passieren diese Dinge. Zum Beispiel, dass Mon Mothma den Senat verlässt, ist fest im Star Wars Kanon verankert. Es gibt auch noch ein paar andere Ereignisse, die dazugehören. Die Entwicklung von Yavin ist ebenfalls kanonisch. Natürlich gehört auch die Entdeckung des Todessterns und alle Informationen und die Spionage, die zum Start von Rogue One führen, dazu. Ich musste all diese wichtigen Dinge berücksichtigen. Gorman ist dabei interessant, weil es kanonisch ist, aber bisher gar nicht wirklich beschrieben wurde. Es gibt auch einiges an Verwirrung rund um das Gorman-Massaker und was es genau damit auf sich hat. Innerhalb des Kanons gibt es da viele Unklarheiten. Daher war es eine gute Gelegenheit, diese Geschichte auf bedeutende Weise neu zu gestalten. Das ist ein wichtiger Aspekt unserer Show, der uns viele verschiedene Möglichkeiten bietet. Um ehrlich zu sein, ist der Aufbau dieses Abschnitts ziemlich teuer gewesen. Also wollten wir, ich nehme jetzt an, sinngemäß die Sets so oft wie möglich verwenden. Und deshalb kommt es in 5 Episoden vor. Also ähnlich wie auch Ferrix in der ersten Staffel, was somit das größte Set war. Und dann meint er am Ende noch, ich bin mir sicher, dass die leidenschaftliche Star Wars Community es zu schätzen wissen wird, wie wir diese Geschichte endlich richtig aufgearbeitet haben. Also entschuldigt die kleinen grammatikalischen Ungenauigkeiten, aber ich glaube, der Sinn ist angekommen. Also es geht wohl darum, dass wir jetzt endlich das Gorman-Massaker oder nicht nur das Massaker, sondern auch den Planeten, alles, was es da mit auf sich hat, was vorher immer nur so am Rande mal erwähnt wurde, jetzt endlich erklärt beziehungsweise gezeigt bekommen. Und es wird wohl, wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, 5 von 12 Folgen, also ein beachtlicher Abschnitt und sogar nicht nur ein Block, sondern mindestens mal in 2 dieser Blöcke wird wohl Gorman oder das Gorman-Massaker thematisiert werden. Und ja, finde ich geil, dass Tony Gilroy da so sagt, okay, wir hatten ein paar Meilensteine, die sind fest im Kanon verankert, die müssen wir auf jeden Fall beantworten, auf die müssen wir eingehen und alles andere drumherum können wir frei und neu erzählen. Und cool finde ich dann aber trotzdem, dass er sich dann auf Dinge bezieht, die schon mal Erwähnungen gefunden haben, weil es wurde ja schon oft so Tony Gilroy so nachgesagt, er hat eigentlich gar keinen Bock auf Star Wars, der will sein eigenes Ding machen, der schert sich nicht um alles drumherum. Und das hat er ja nie selber behauptet, es wurde ihm halt immer nur so nahegelegt von vielen, die halt wieder irgendwas an Star Wars kritisieren wollen. Und ich glaube, hier zeigt er einfach mal wieder, dass er der richtige Autor, richtige Showrunner für den Job ist, dass er quasi die richtigen Dinge einfach in seiner Story mit einbaut und da mit Sicherheit dann auch eben Hilfe bekommen hat von den ganzen Kanon-Wächtern und Star Wars-Experten in Lucasfilm. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich kann mich dir da auf jeden Fall nur voll anschließen. Also ich finde das völlig richtig und wichtig auch, dass man dieses Event irgendwie so ins Auge gefasst hat, weil es halt eben ne, auch kanonische Relevanz hat, auch wenn es irgendwie am Ende des Tages eigentlich in so einem Nebensatz erwähnt wurde, aber weil es dann eben ja doch dieser Katalysator für ganz, ganz viele Dinge ist und gerade wenn man eben diesen Anspruch hat, wie Endor, diese Geschichte der Rebellion zu erzählen, finde ich, ist das ein absolut wichtiger Bestandteil dieser Geschichte und wahrscheinlich am Ende des Tages die ultimative Veranschaulichung, warum es sich lohnt, gegen das Imperium zu kämpfen, aufzustehen und am Ende diese Kackfaschisten endlich zu vernichten. So. Also völlig vernünftig und auch einfach geil, dass man dann dieses Event der Star Wars-Geschichte, was ja auf dem Papier eigentlich total wichtig ist, aber eben noch nie, tatsächlich nicht mal irgendwie in einem Comic oder so, also normalerweise hat man ja in Star Wars immer alles irgendwie irgendwo erklärt gehabt, dass das jetzt endlich mal die Aufmerksamkeit bekommt, die es im Kanon verdient.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich bin hierbei besonders gespannt, ob vielleicht in der ganzen Gorman-Story halt Geschichte, Aspekte vorkommen, die wir gar nicht so vielleicht direkt erwarten. Das ist mir jetzt auch, weil ich eben vor kurzem die erste Staffel nochmal geguckt habe und musste da an Luthen denken, der da meint, I'm condemned to use the tools of my enemy. Und wo er auch im Prinzip mit dafür verantwortlich ist, dass die Zange des Imperiums und die Tyrannei immer stärker zu spüren ist, weil eigentlich ist es ja das Ziel von Luthen. Er will zwar das Imperium zerstören, aber er will ja auch, dass eine Rebellion entsteht, damit die Leute nicht in Zufrieden überall einfach wegschauen oder nicht über alles falsch gesagt, zufrieden in vielen Orten wegschauen, weil sie ja zum Beispiel wie eben auf Ferrix ihr Leben weiterleben können und dann so einfach Scheuklappen aufsetzen und nicht nach links und nach rechts gucken und den Rest der Galaxis ignorieren. Deshalb will er ja quasi, dass die Galaxis mehr leidet, damit die Leute quasi aufwachen. Und ich bin mal gespannt, ob in diesem Massaker, ob das quasi vielleicht auch irgendwie Teil von Luthens perfidem Plan ist, weil wir wissen ja zumindest so weit, dass dieses Ereignis ein großer Meilenstein in der Rebellion war, der dazu geführt hat, dass Mon Mothma eben all in geht und viele Dinge in Rebels und so weiter halt so ins Laufen gebracht wurden. Und da bin ich echt mal gespannt, ob die Story halt viel krasser noch wird, wie man so auf den ersten Blick denkt, weil ich glaube, wenn man eins von der ersten Staffel auf die zweite mit überleiten kann, glaube ich, dass alles, was wir wohl erwarten, nicht so sein wird. Und ich glaube auch, dass die guten Leute in Endor, also auch Cassian, der wird noch ein paar richtig schreckliche Dinge tun. Ja, die guten. Ja,
also weil wir haben gerade große Anführungszeichen.
Ja, genau. Weil nicht ohne Grund sehen wir ihnen, wie er recht skrupellos eben am Anfang von Rogue One seinen Informanten da in der Gasse niederschießt. Und eigentlich braucht es erst eine Jyn Erso, die ihn dann wieder ein bisschen auf den Weg zurückführt. Und noch ein bisschen seine Art und Weise zu überdenken, weil er ist ja schon sehr, sehr skrupellos am Anfang. Und das ist er am Ende der ersten Staffel noch nicht. Und ja, ich denke, da wird halt echt noch einiges kommen, das ihn und halt alle drumherum halt auch extrem abhärtet.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt nur noch knapp einen Monat. Und ja, es wird Zeit. Mehr habe ich, glaube ich, dazu gar nicht mehr zu sagen, weil
Punkt.
Ja, Punkt. Wird geil. Genau. Was hoffentlich auch geil wird, ist der The Mandalorian and Grogu Film. Da müssen wir noch ein bisschen länger warten. Der kommt, wenn ich es richtig im Kopf habe, nächstes Jahr am 22. Mai ins Kino, wenn sich dann nichts mehr ändert, weil ich glaube, irgendwie zur gleichen Zeit, eine Woche davor, eine Woche danach oder was auch immer, kommt ja auch der nächste Avengers-Film, glaube ich, ins Kino. Ja,
weg damit.
Und ich hoffe dann einfach, dass die Avengers ausweichen müssen und nicht Star Wars noch weiter nach hinten verschoben wird. Aber ja, lassen wir uns da mal überraschen. Das soll aber nicht Gegenstand der News sein, sondern was anderes. Und zwar ist mittlerweile bekannt, dass der Film wohl ein Budget von 166 Millionen US-Dollar gehabt haben soll. Das ist aus dem Grund bekannt, weil der Film in Kalifornien, genauer gesagt in L.A., gedreht wurde und da die frag mich nicht, Filmbehörde, wie auch immer man die nennt, da veröffentlichen musste, quasi wie viele Millionen Dollar es da an Steuergutschriften gab im Bezug dieses Filmprojekts. Und da ist eben die Prozentzahl bekannt und es waren irgendwas mit 20 Millionen Steuergutschrift, was auch immer. Und dadurch konnten halt Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben, wie ich gerade, errechnen, dass der Film wohl ein Budget von 166 Millionen Dollar gehabt haben soll, was ihn zum billigsten Star Wars Film seit 2015, also seit die neuen Live-Action-Filme seit Episode 7 rausgekommen ist, macht. Alle anderen waren irgendwie deutlich über der 200, 250 Millionen Dollar Grenze. Und ich glaube, die letzten Filme, die in der Preisrange waren, und es war ja aber noch inflationsunbereinigt, waren quasi dann die Prequels mit 100 irgendwas pro Film, glaube ich. Und dann gab es ja wieder die Diskussion, der Film hat kein richtiges Budget, warum kriegt der Film nicht 300 Millionen oder sowas? Wird 166 Millionen, reicht es überhaupt aus, um überhaupt nur einen Effekt zu animieren? Oder werden wir ein richtig schlechtes Star Wars Werk bekommen? Und ich glaube, dass da schon wieder viel zu viel Panikmache ist, beziehungsweise ich glaube, dass aktuell einfach nicht genug Neuigkeiten rauskommen, weil, das habe ich auch im Vorgespräch mit dir erwähnt, wenn man es vergleicht mit zum Beispiel dem auch genannten Avengers, wo wahrscheinlich alleine, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen, Robert Downey Jr., wo irgendwie 20 bis 50 Millionen Gage bekommt und wir dann halt auf The Mandalorian und Grogu gucken, wo Pedro Pascal vermutlich nicht mal selbst im Kostüm war und wahrscheinlich nur wieder ihm die Stimme leiht. Der zweite Hauptdarsteller ist eine Puppe. ja, ich glaube einfach, dass Budgetzahlen, nackte Zahlen da nicht wirklich aussagekräftig sind, vor allem in Bezug zu eben sowas wie The Mandalorian, wo es eben schon 3 Staffeln von der Serie gibt. Es wurde in den gleichen Studios gebaut, die haben quasi schon einige Sets, die haben The Volume, die haben die ganzen Mando-Rüstungen, die haben die Stormtrooper-Rüstungen, die haben die Baby-Yoda-Puppe. Ja, deine Gedanken dazu, ich wollte es einfach hier mal erwähnen, dass ich diese Diskussion echt unnötig finde.
Ja, also ich finde, ich stimme dir voll zu, ich finde, diese Diskussion zeigt einfach so generell auch, was bei ganz vielen Leuten im Mainstream-Filmbereich schiefläuft. Also was da für Diskussionen teilweise gefahren werden, dass Budgets nicht hoch genug sind. Also erstmal muss man sich klar machen, in welchen Dimensionen wir uns da bewegen. Also was 166 Millionen Dollar eigentlich für eine Menge an Geld sind. Also ich habe jetzt gerade nicht Vergleiche parat, aber wenn man das mal so mit anderen Filmen vergleicht, die irgendwie so rausgekommen sind oder zum Beispiel, um mal vielleicht ein aktuelles Beispiel ranzuziehen, das hätte ich vielleicht vorher googeln sollen, aber ich mache das jetzt einfach gerade on the fly. Der Film The Creator
von Gareth Edwards. Oh ja, das ist ein sehr gutes Beispiel.
Bekannt als Regisseur von Rogue One. Ne? Es kam 2023 raus, der Film, und hatte ein Budget von 80 Millionen Dollar. Und dieser Film sieht so krass geil aus. Ist auch ein Sci-Fi-Film und sieht unfassbar schön aus. Also hat so krasse Effekte und so eine krass gebaute Welt. So, und Mandalorian und Grogu hat etwas mehr als das Doppelte wie dieser Film. Ja. Also wenn überhaupt jetzt Leute diese Maßstäbe, die in letzter Zeit immer von Disney, Warner Brothers und hast du nicht gesehen, gesetzt wurden mit irgendwie Budgets von 200 bis 300 Millionen US-Dollar, für mich ist das immer nur so ein Zeichen, okay, da haben die sich irgendwie verkalkuliert und haben irgendwie einfach schlecht die Kosten optimiert, sage ich mal, weil teilweise sehen diese Filme, salopp gesagt, nicht so geil aus. Also dieses Budget hat so überhaupt nichts zu bedeuten, überhaupt gar nichts. Und ist einfach wieder nur so ein Punkt, wo Leute sich im Internet drüber streiten, völlig zu Unrecht. Also ja, mag am Ende des Tages sein, dass der Film, vielleicht wird der Film total kacke aussehen, aber wenn, dann wird es höchstwahrscheinlich nicht am Budget liegen, sondern da werden andere Probleme dabei sein. Und erstmal würde ich einfach sagen, Ball flach halten und ganz entspannt drauf sein. Also 166 Millionen Dollar sind eine Menge Geld. Und damit kann man eine Menge tolle Sachen machen. Und ich bin einfach mal optimistisch und sage, das werden die auch. Weil wenn Star Wars 1 kann, dann ist es bei Effekten richtig geiles Essen kochen.
Ey, du hast ein richtig gutes Beispiel gebracht von The Creator. Ich habe gerade nochmal gegoogelt, der hat sogar den Oscar für Best Visual Effects gewonnen. Ich habe da sogar das Making-of gesehen. Und bei The Creator war es halt einfach so, im Vergleich zu den ganzen großen Studioprojekten, dass die halt viele Freiheiten hatten. Die konnten alles geil vorausplanen. Da war ein Team, die wussten, was sie machen. Die hatten eine Vision. Und oft werden ja Filme zum Beispiel so wie Solo oder auch Rogue One so teuer, wenn es eben Produktionsprobleme gibt. Also zum Beispiel, das waren ja mit die teuersten Star Wars Filme, einfach weil beide riesen Produktionsprobleme hatten und mittendrin nochmal einiges umgeschmissen werden musste und Dinge neu gemacht werden mussten. Bei The Mandalorian scheint das wohl aber ähnlich wie bei The Creator gewesen zu sein. Also erstens mal glaube ich, weil Jon Favreau einfach ein richtig erfahrener Filmschaffender ist, der schon einiges in Hollywood auf die Beine gestellt hat. Und es ist ja jetzt nach der Premiere der zweiten Staffel The Marshall erst das zweite Mal, dass er quasi auf dem Regiestuhl Platz nimmt, was ich auch sehr cool finde, gerade im Film, da ja auch The Mandalorian eben schon so sein Baby, natürlich mit Dave Filoni als weiteres Elternteil, aber Jon Favreau ist ja schon der maßgebliche Antrieb hinter The Mandalorian bisher gewesen, und da finde ich es geil, dass er eben da selber Regie führt. Dann haben wir einen zweiten Punkt, der mich total beruhigt zurücklässt, ist, dass der Film einfach schon im November, Dezember letzten Jahres mit den Dreharbeiten fertig war und die halt jetzt 1,5 Jahre nochmal für die Post-Production Zeit haben, weil oft ist es ja auch einfach so ein Faktor, dass die so knapp vor Release quasi noch an dem Film arbeiten, was dann halt auch die Kosten in die Höhe treibt, weil dann haben ja auch wieder die Effektstudios ein bisschen das Druckmittel, okay, ihr braucht schnell Effekte, wir machen das für den und den Preis. Ich glaube halt einfach, dadurch, dass die jetzt sehr viel Zeit haben, kann da auch sehr viel hausintern bei ILM gemacht werden und muss nicht irgendwie ausgelagert werden an irgendwelche anderen Effektstudios, was ja wahrscheinlich dann halt auch dazu führt, dass die Qualität leidet, wenn einzelne Szenen einfach von vielen unterschiedlichen Studios produziert werden. Das ist ja oft bei Marvel so der Fall, wo irgendwie gefühlt, ich glaube, 2 Wochen vor Release noch nicht mal der finale Schnitt im Kasten ist. Und auch wieder ein Marvel-Beispiel, Fantastic Four wurde quasi nach, da war Mandalorian schon fast mit dem Dreh beendet, hat Fantastic Four, der neue Film, seinen Dreh erstmal begonnen und der kommt jetzt dieses Jahr im Juli oder so schon ins Kino. Also wenn der Film vielleicht keine guten Effekte hat, dann wird's mich auch gar nicht wundern. Und ich habe einfach bei dem Mando-Film richtig so das Gefühl, die wissen genau, was sie machen, die lassen sich genau richtig Zeit. Auch Disney im Hintergrund hatten wir auch schon an anderer Stelle anders, gerade so bei Rise of Skywalker, der, muss man sagen, trotzdem top aussieht. Das war nicht das Problem, was viele mit dem Film hatten. Aber selbst ich, der den Film ja echt liebe, weiß, dass der Film unter ziemlich krassem Zeitdruck entstanden ist. Und da finde ich echt gut, dieses Mal, es wird sich Zeit gelassen. Die haben jetzt lange Zeit, lieber ein Jahr, wo nichts kommt, wie da jetzt irgendwie noch auf Teufel komm raus einen Film raushauen. Und dann nochmal ein anderer guter Vergleich. Die dritte Staffel Mandalorian hatte, glaube ich, 150 Millionen Budget und die sah meiner Meinung nach großteils richtig, richtig gut aus. Und jetzt haben wir quasi 166 Millionen für 2 bis 2,5 Stunden und davor waren es 150 Millionen für 8 Folgen. Also schlechter wie das wird es auf jeden Fall nicht aussehen, sondern eher besser. Deshalb finde ich auch Panikmache, pure Panikmache, wie so oft. Aber deshalb wollte ich sie einfach mit in die Folge nehmen, weil ich dachte, wir sind der Gegenpart der News einfach sachlich und unaufgeregt einordnet und nicht laut rausschreit. Wenig Budget, alles wird scheiße. Star Wars ist tot. Genau, aber ja. Schön, dass wir da mal wieder einer Meinung sind. Noch eine weitere kleine coole Neuigkeit zu dem Mando und Grogu-Film ist, dass die BDX-Droids da vorkommen werden. Ich kann da jedem nur empfehlen, googelt mal oder gebt es bei YouTube ein, einfach BDX-Droid. Das ist, nehme ich mal an, eine Art abgeänderte Version von BD-1, den wir aus Jedi Fallen Order und Jedi Survivor kennen. Und diese Droiden laufen mittlerweile tatsächlich, glaube ich, auch in Galaxy's Edge rum. Mhm. Ja. Die sind irgendwie voll AI gesteuert und wurden da vor Ort quasi trainiert und können irgendwie auf Voice-Kommandos und was auch immer hören und laufen da frei rum. Also es ist der erste Schritt in unsere Versklavung. Ich denke, als erstes wird es mal treffen, dass wir bald keine Katzen und Hunde mehr daheim haben, sondern wir werden jetzt alle bald BDX-Droids uns kaufen und dann kommt in den nächsten paar Jahren die endgültige Versklavung der Menschheit. Aber bis es soweit ist, können wir die süßen BDX-Droids erstmal in The Mandalorian and Grogu genießen. Da gibt's auch ein cooles Video auf YouTube, wo einer von diesen Ancellans, also auch Babu Freaks genannt, die kleinen Mechaniker, die wir schon in The Rise of Skywalker oder der dritten Staffel The Mandalorian gesehen haben, auf so einem BDX-Droid drauf ist und ihn da mehr oder weniger steuert oder an irgendwelchen Kabeln rumhantiert. Und da freue ich mich einfach drauf, weil eine Sache macht Star Wars immer gut und das sind coole kleine Droiden.
Als ich die das erstmal gesehen habe, da war das tatsächlich im Rahmen dieser Ankündigung, dass die jetzt zukünftig halt so in den Disney-Parks, also in Galaxy's Edge, rumlaufen werden. Und ich dachte, es wäre jetzt einfach nur so.
Haben wir das nicht sogar auch mal hier in den News? Also ich schon so lange her, aber ich glaube auch, dass wir es vielleicht mal darüber hatten. Ja. Oder war es sogar noch bei den Bucketheads News? Also ich weiß es nicht mehr.
Auf jeden Fall lange bevor der Film irgendwie, oder ich glaube, der Film war schon angekündigt, aber ich dachte, es wäre halt einfach nur so eine Spielerei gewesen so. Aber klar, wenn du diese Animatronics hast, also warum die nicht auch einfach für einen Film verwenden, ne? Also warum die ganze Arbeit irgendwie verschenken? Und die sieht schon sehr süß aus. Also die werden da schon ihren Platz finden.
Auf jeden Fall eine coole Sache. Was nicht ganz so cool war, stylische Überleitung. Im Vorgespräch hatten wir es noch. Wir haben eine kleine Kurznews, die du eigentlich noch am Ende von Endor
ist mir auch gerade eingefallen.
machen wolltest. Aber meine Schuld, ich bin einfach zu schnell vorgesprungen. Ja, aber ich hab's auch verkackt. Ja, beenden wir das Thema The Mandalorian and Grogu und gehen nochmal ganz kurz zu Endor zurück. Nico, was gibt's da Cooles?
Ist schon 2 Wochen alt, die News, aber ist auch ganz schnell abgehakt für die Leute, die jetzt vielleicht gerade kein Disney Plus haben oder so, aber sich nochmal kurz in Endor reinfühlen wollen. Es gibt aktuell die ersten 3 Folgen der ersten Staffel in voller Länge, ganz komplett kostenlos, mit vielleicht YouTube-Werbung, das weiß ich nicht, auf YouTube. Also könnt ihr einfach suchen, Endor Full Episode Season 1, whatever, Disney Plus, auf dem Disney Plus YouTube-Channel gibt's die. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr, warum auch immer, Zweifel hattet oder so, ob Endor was für euch ist. Also wenn ihr nach diesen ersten 3 Folgen gehuckt seid, dann warum hört ihr eigentlich noch zu? Nein, Spaß. Aber ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, falls ihr das, warum auch immer, noch nachholen wollt.
Ja,
so. Coole Sache. Und wieder nach vorne.
Genau. Ja, wieder nach vorne und zwar weit nach vorne zu einem Film, der noch kein genaues Release-Datum hat, vermutlich, weil ja irgendwie noch immer nicht das Drehbuch fertig ist. Und zwar geht es um den Rey Skywalker-Film, der nach wie vor auch noch keinen Titel hat. Regisseurin ist wohl nach wie vor Shamin Obaid-Chinoy und der ehemalige Autor Steven Knight, seines Zeichens Creator von Peaky Blinders, was ich immer noch nicht angeguckt habe.
Erneut, aber, ihr dürft Daniel in den Kommentaren steinigen.
Genau, aber Nico die Serie sehr liebt und der hat in einem Interview verlauten lassen, dass er gar keine negativen Gefühle gegenüber Disney und Lucasfilm hat und dass er die Zusammenarbeit sehr genossen hat. Er meint so sinngemäß, dass er eigentlich von vornherein wusste, auf was er sich einlässt, dass es da so ein System, sinngemäß Hollywood-Drehbuchautor, gibt. Und wenn man da arbeitet, weiß man, worum es geht. Man macht seinen Teil, reicht seinen Entwurf des Drehbuchs oder seine Entwürfe ein, wie er es getan hat, und dann geht der ganze Prozess weiter. Und er erwartet voll und ganz, dass ein erheblicher Teil von dem, was er geschrieben hat, auch im Film landet. Aber das ist nur seine Erwartung. Und in einem anderen Interview hat er sich geäußert, dass es wirklich eine großartige Erfahrung war, dass Lucasfilm lauter tolle Menschen sind und dass er vor allem die Zusammenarbeit mit Kathleen Kennedy sehr genossen hat. Und ja, er lobt einfach Lucasfilm über den grünen Klee und meint, dass es einfach toll war und er nie die Erwartung hatte, dass sein Entwurf des Drehbuchs so die finale Fassung war, sondern er wurde einfach herangezogen, um diese Geschichte einen Schritt weiterzubringen und seinen Input zu liefern. Und es war von vornherein wohl klar, dass er dann eh wieder weiter sich anderen Projekten widmet, weil er eben den Peaky Blinders-Film dreht und noch eine Serie, die habe ich gar nicht im Kopf, die glaube ich auch bei Disney Plus läuft, produziert, geschrieben hat. Also so viel nur dazu, weil ja da auch immer wieder groß draußen in den News waren, ja, Lucasfilm hat mal wieder den Autoren gefeuert und es gibt wieder krasse Produktionsprobleme und so weiter und so fort. Und ich schätze da einfach, dass jemand wie Steven Knight, der ja wirklich einen Namen in der Branche hat, der hätte einfach gar nichts gesagt, wenn da wirklich irgendwie was vorgefallen wäre. Und so wie der sich äußert, hat er einfach nur eine gute Zeit gehabt, fand's cool, an einem Star-Wars-Film zu schreiben. Und wir werden vermutlich an diesem Film irgendwie dann im Abspann sehen, Story by Steven Knight and wer auch immer dann noch weiter dran schreibt. Und ja, es muss wohl gar nichts Schlechtes sein, wenn einfach mehrere Leute an so einem Drehbuch mitschreiben und es ist halt gängige Hollywood-Praxis, nur wie immer bei Star Wars, gucken halt alle ganz genau drauf, weil wenn ich mal so in die Runde frage, wer von euch weiß denn ganz genau, wer überhaupt die Stories bzw. Drehbücher eurer Lieblingsfilme so alle verfasst hat? Tricky question. Was ja, meinst du dazu?
Es ist eigentlich erstmal schade, dass er sich da irgendwie zu äußern musste, ne? Weil wir hatten ja vorher irgendwie drüber schon gesprochen, dass die Leute da wieder spekuliert haben, ja, er wurde irgendwie gefeuert, bla 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 bla. Und ja, jetzt ist es so, wie wir es halt gesagt haben, ne? Nee, ist halt gerade bei großen Hollywood-Produktionen einfach so, es ist halt einfach nicht so, dass Star Wars irgendwie so eine kleine Auteur-Produktion ist, wo es dann irgendwie eine federführende Person gibt, die das dann irgendwie von Anfang bis Ende durchballert, sondern es ist halt immer eine große Kollaboration. So, das war es von Beginn an, so auch George Lucas hat die Originaltrilogie nicht alleine entwickelt. So, ja, er ist der Erschaffer, aber ne, da waren trotzdem nach wie vor sehr viele Leute involviert. Auch Episode 5 wurde dann gar nicht mehr von ihm directed und so, wir haben ewig.
Auch Empire Strikes Back hatte mindestens 3 oder 4 Drehbuchautoren, glaube ich. So.
Also wir haben ewig lang drüber geredet und eigentlich ist es auch schon jetzt wieder fast verschwendete Zeit, dass wir es wieder so krass ausführen, weil Leute dumm sind. Aber ja, es freut mich, dass er eine gute Zeit hatte. Ich bin dankbar dafür, was er gemacht hat und ich bin mir sicher, es wird ganz großartig. Danke, Steven Knight.
Und ich werde irgendwann auch noch Peaky Blinders gucken. Dann erfahrt ihr es hier in den News, da machen wir eine Sonderfolge.
Dann reden wir nur über Peaky Blinders.
Genau. Ja. Weitere News, Nico, hast du noch unter anderem aus dem Videospielbereich?
Ja, ich habe da noch so ein paar Kleinigkeiten. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Daniel, welche möchtest du zuerst hören?
Fangen wir mit der schlechten an und dann widmen wir uns dem guten.
Okay, vielleicht direkt die nächste Frage. Wie sehr bist du involviert in Star Wars Hunters?
Ah, es ist mein absolutes Lieblingsspiel und ich spiele es jeden Tag mehrere Stunden. Nein, ich habe einmal einen Trailer gesehen und habe gesagt, oh no, nein, niemals. Und dann habe ich mich nie mehr damit befasst.
Ich glaube, Dennis hatte das mal gespielt, aber ich bin mir gerade auch nicht mehr so sicher. Ich hab's
Dennis zockt auch sehr viele Sachen, die ich niemals zocken würde.
Ja. So oder so, es tut mir leid für alle Star Wars Hunters-Fans. Das Spiel wird im Oktober diesen Jahres leider eingestellt.
Nein!
Das ist natürlich einerseits schade, wir können es uns jetzt drüber lustig machen, aber es ist ja immer noch ein Star Wars Spiel, was von dann geht, wo sicherlich viel Herzblut reingeflossen ist. Ich weiß nur, ich habe nur so ein paar Character-Designs gesehen, die irgendwie ganz, ganz lustig aussahen, aber viel mehr weiß ich zu dem Spiel jetzt auch nicht. Ist auch einfach nicht mein Fall. Genau, am 1. Oktober werden die Online-Server dann offiziell abgeschaltet. Die Gründe sind sicherlich vielfältig, also ich vermute geringe Spielerzahlen. Ich habe auch gelesen, dass die Star Wars Hunters Fangemeinde, auch wenn sie relativ klein ist, sich darüber beschwert hat, dass es zu wenig Marketing rund um das Spiel gab und es deswegen zu geringe Spielerzahlen erreicht hat. Dann wiederum muss man auch sagen, das Spiel gab es nur für Mobile-Geräte und für die Nintendo Switch, sprich die Spielerzahl ist dadurch automatisch schon eingeschränkt. Also ich persönlich würde so ein Spiel auch nicht auf dem Handy spielen wollen. Also vielleicht, um alle Leute nochmal abzuhören, das ist so ein Hero-Shooter à la Overwatch irgendwie. Und hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass der Markt an Spielen dieser Art einfach zu übersättigt ist und dass dann dieses Spiel da einfach seinen Platz nicht mehr hatte. Ja. Aber wir haben dafür eine sehr gute Neuigkeit zu einem Spiel, worauf sich sicherlich alle Leute freuen, hoffentlich zumindest, weil es ist meiner Meinung nach ein Remake zu, wenn nicht überhaupt dem besten Star Wars Spiel aller Zeiten. Knights of the Old Republic, das Remake ist ja schon lange, lange, lange bekannt, dass es in Arbeit ist. Seit 2021 wissen wir davon, als so ein Trailer released wurde, der uns nicht viel mehr als einen sehr schick aussehenden Revan gezeigt hat. Ja, und die Entwickler Saber Interactive haben gesagt, dass alle Spiele, die sie angekündigt haben, auch weiterhin in Entwicklung sind. Also da wurde Knights of the Old Republic, wenn ich das richtig im Sinne hatte, gar nicht explizit genannt. Aber sie haben halt gesagt, alle Spiele, die angekündigt wurden von ihrer Seite, sind weiterhin in Entwicklung. Also darf man davon ausgehen, dass Knights of the Old Republic da noch mit drin ist. Und das spiegelt zumindest auch Aussagen, die es im April letzten Jahres gab, wo zumindest der CEO von Saber Interactive auch gesagt hat, dass die daran arbeiten. Ja. Was grinst du?
Ja, finde ich geil. Also war gut, dass wir erst die schlechte News hatten. Auf die tolle News freue ich mich natürlich. Und hoffen wir mal, dass es tatsächlich irgendwann kommt. Auch wenn ich das Alte nach wie vor spielenswert finde und eigentlich gar kein Remake brauche, freue ich mich schon irgendwie drauf.
Ich kann nur empfehlen, gerade bei Videospielen ist das so ein Ding, die werden ja gerne weit, weit, weit im Voraus angekündigt. Ich kann immer nur empfehlen, einfach vergessen, dass die existieren. So, und jedes Mal, wenn dann Neuigkeiten kommen, dann freut man sich, ein Lebenszeichen zu bekommen. Und aber das ist zumindest so eine Strategie, die hilft. Falls man sonst, weiß ich nicht, nächtelang wach bleibt und an Star Wars KOTOR Remake denkt.
Ja, oder an, wie hieß das andere, Eclipse.
Oh, guck mal, habe ich
schon einen Trailer gab und dann nie mehr irgendwas.
Ja, das ist aber auch, also um vielleicht die Eclipse-Situation nochmal zu erklären, da muss man auch wirklich sagen, das war ja das Dümmste, was man hätte machen können. Die haben einen Trailer erstellt, ohne irgendwas an Info. Also die hatten kein Spiel, die hatten keine Idee, die hatten nichts. Dieser Trailer war einfach nur eine Werbung, um halt Leute für das Team ranzuholen. So, also ja, auch ja, bei Eclipse würde ich auch nochmal sagen, vergesst es einfach, ihr werdet dann nicht enttäuscht sein, wenn es niemals kommen wird. Und falls es doch irgendwann kommt und wir irgendwann ein Lebenszeichen davon hören, dann freuen wir uns alle umso mehr.
Genau. Hast du noch irgendwas auf deiner Liste?
Wenn wir noch vielleicht bei kleinen Kurznews bleiben wollen, das wäre jetzt aber nicht mehr im Videospielbereich, aber vielleicht hilft es ja trotzdem. 2022 gab es ja die erste Staffel, wie wir es wissen, die erste Staffel, Light and Magic, eine Serie über ILM, Industrial Light and Magic, daher der Name, die Firma, die im Zuge von der ersten Star Wars Produktion gegründet wurde, um die Visual Effects zu machen, die jetzt mittlerweile in unzähligen Produktionen ihre Finger im Spiel hatten und für unzählige Sachen, unter anderem auch für Creator übrigens, Special Effects gemacht haben. Und genau, diese Doku-Serie zeigt eben so ein paar Behind-the-Scenes-Einblicke von den Anfängen bis fast heute. Und da wird es im April ab dem, habe ich ein genaues Datum? Nö. Entschuldigung, 18. April. Ab dem 18. April wird es 3 neue Folgen geben. Eingangs, die erste Staffel war unter der Leitung von Lawrence Kasdan entstanden. Vielleicht, Daniel, holst du es nochmal kurz ab. Wer ist Lawrence Kasdan?
Lawrence Kasdan ist unter anderem der Drehbuchautor von Empire Strikes Back und von Star Wars 7, The Force Awakens und Indiana Jones. Irgendeinen Indiana Jones Teil hat er auch geschrieben, vielleicht sogar mehrere, das habe ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall jemand, der Historie hat mit Lucasfilm. Und genauso hat es auch Joe Johnston, der Regisseur der zweiten Staffel, der schon seit dem ersten Star-Wars-Film in der Effektschmiede ILM zugange war und für viele ja der tollen Raumschiffe, unter anderem den Millennium Falcon und andere tolle Dinge, vor allem aus der OT, bekannt ist oder daran mitgearbeitet hat, der wird eben Regie führen in der zweiten Staffel. Und
genau.
Ja, ich kann es kaum erwarten. Pünktlich zur Celebration. Staffel.
Ja.
Wo es auch ein Panel gibt. Ich hoffe, da kann ich rein. Da gibt es keinen Reservierungsprozess, man kann nur anstehen. Aber auf sowas habe ich richtig Bock. Ich hoffe dann, dass ein paar von den ILM-Leuten da auch irgendwie vor Ort sind und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern noch. Das wäre richtig cool.
Ja, in dieser zweiten Staffel soll es dann wohl auch einen Fokus auf die Prequel-Trilogie geben. Also auch wieder ordentliches Futter für Star Wars Freunde. Also die Serie dreht sich halt eben nicht nur um Star Wars, aber natürlich um einen großen Teil auch.
Ja. Wäre auch tatsächlich, also ich fand die erste Staffel ja also wirklich genial von Light and Magic, aber vor allem so die ersten paar Folgen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es hatte, aber gegen Ende, es hat ja dann quasi so ein relativ sprunghaft, dann irgendwie mit Jurassic Park und Digitaleffekten und dann kam auf einmal schon Mandalorian und da haben sie das nur so mehr oder weniger kurz angeschnitten, aber alles, was halt so in den 70er, 80ern und frühen 90ern passiert ist, wurde halt so wirklich im Detail erzählt und dann am Ende ja, war es eher so oberflächlich und ich erhoffe mir halt jetzt von der zweiten Staffel, also ich habe noch gar keine Infos gehabt, das höre ich tatsächlich jetzt von dir zum ersten Mal mit den Prequels und finde ich ziemlich geil, weil man darf halt nicht außer Acht lassen, die Prequels wurden ja oft hart kritisiert, teilweise zu Recht, teilweise meiner Meinung nach echt zu Unrecht, weil ich glaube, ohne die Star Wars Prequels würde Film machen und vor allem digitales Film machen heute nicht das sein, was es war, weil Episode 2 zum Beispiel war der allererste Kinofilm überhaupt, der komplett digital gedreht wurde und das ist vor allem so eine Sache, die vor allem die Postproduktion und alles dadurch viel leichter und viel einfacher gemacht hat und ich finde, wenn man dann gerade zum Beispiel auf Rogue One guckt, Rogue One wurde auch digital gedreht und da sieht man dann einfach, was das für eine Entwicklung ist und jeder erste Schritt ist schwierig und so wie halt zum Beispiel aktuell vielleicht auch das Volume, nicht alles sieht geil aus, aber ILM, Lucasfilm, die trauen sich halt einfach mal was und erfinden einfach was Neues und machen nicht 0815 Sachen. Und da hat man vielleicht auch mal einen kleineren Fehlgriff. Aber mir ist es immer noch lieber, dass innovative Leute einfach auch mal was riskieren, und über die lange Sicht führt es dann auch meistens zu was Coolem und ist immer besser, wie einfach nur alles so zu machen, wie es schon immer war. Was ja auch nie George Lucas Sinn war, der wollte ja auch immer weiter Entwicklung sehen und sich nicht auf den alten Dingen ausruhen.
Ja.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu weiteren Kurznews. Auch noch was Lucasfilm betrifft. Und zwar gab es vor einiger Zeit wieder die große Ankündigung, Kathleen Kennedy wurde wieder mal entlassen oder wird entlassen oder wurde gegangen. Und dann zwei Tage später hieß es, nee, doch nicht. Und da hat sie sogar selber ein Interview gegeben, wo sie quasi alles entkräftigt hat. Und wir müssen gar nicht näher aufs Detail eingehen. Ich fand es einfach nur immer wieder lustig, oder ich find's immer nur wieder lustig, wie immer wieder die gleichen Leute schon, ich glaube seit mittlerweile fast 10 Jahren, immer wieder die News rausbringen, dass Kathleen Kennedy bald entlassen wird oder was auch immer, und dass Dave Filoni sie heimtückisch von hinten mit einem Lichtschwert ersticht oder force-choked oder was auch immer. Sie hat in dem Interview, was sie dann gegeben hat, auch nochmal erwähnt, dass sie quasi Filme machen will, bis sie nicht mehr lebt. Also sie hat nicht vor, in Ruhestand zu gehen. Und selbst wenn sie die Führung von Lucasfilm abgibt, dann will sie das ähnlich, wie George Lucas es eben gemacht hat, unter ihren Bedingungen. Das heißt, sie ist natürlich dabei, weil sie auch weiß, sie ist mittlerweile schon über 70, dass sie ihre Nachfolge regeln muss. Und es gibt da mit Sicherheit auch schon Kandidaten oder einen internen Prozess, den wir einfach nicht kennen. Und sie ist da involviert. Aber was man so rausliest, ist eben, selbst wenn sie die Kontrolle von Lucasfilm abgibt, wird es eher eine Staffelübergabe und keine feindliche Übernahme. Und sie wird wohl auch noch die genannten Star Wars Projekte wie eben Mandoverse Dinge, der Rey-Film, andere Sachen, die sie eben angestoßen hat, auch noch beenden, selbst wenn sie in den nächsten 1-2 Jahren dann doch als Präsidentin zurücktreten wird. Ich glaube, wir werden sie noch eine Weile in der Filmbranche und auch in Star Wars behalten, sofern sie denn bei Gesundheit bleibt, was ich ihr nämlich wünsche. Weil ich kann immer nur sagen, ich kann den Hass gegen diese Frau nicht verstehen. Sie ist einfach verantwortlich für mehrere meiner schönsten Kindheitsfilme und hat auch seit 2012 meiner Meinung nach mehr tolle Sachen in der Star Wars Welt hervorgebracht, wie Dinge, die mir vielleicht nicht so gut gefallen haben. Und deshalb kann ich nur sagen, schön, dass sie noch an Bord ist und dass sich diese News mal wieder als Ente entpuppt haben.
Es gibt mir jedes Mal so ein bisschen Schadenfreude, wenn die ganzen News-Outlets irgendwie dann von sich gegenseitig abschreiben und dann diese Sache irgendwie publizieren und dann plötzlich, wenn die Nachricht kommt, nein, sie bleibt doch noch, irgendwie alles still sind. Das ist immer das Gleiche.
Ich find's vor allem witzig, weil ich ja immer tief in sowas drin bin und auch viele Star Wars News lese. Also schon bevor ich quasi gepodcastet habe ich das gern getan. Jetzt mache ich's halt quasi für die News noch mehr, dass ich immer alle paar Tage da mal rumguck, was gibt's so an aktuellen Themen. Und es sind halt wirklich immer der Ursprung dieser News ist fast immer die gleiche oder eine von 3 Quellen. Wenn ich die Namen schon lese, dann denke ich mir immer, erstmal abwarten. In 2-3 Tagen sieht es wieder ganz anders aus. Und dann sieht man die Maschinerie rattern, Insta und da und Reddit und überall und YouTube und bam, bam, bam. Und auf einmal kommt dann wieder und alle müssen sich wieder wieder verbessern und korrigieren. Oder manche machen das ja nicht. Wenn man da die Timeline bei gewissen YouTubern durchguckt, dann sieht man ja nur 20.000 Meldungen, dass Kathleen Kennedy bald geht. Aber sie ist eben irgendwie immer noch da. Ich find's auch nur noch witzig mittlerweile. Genau, was haben wir denn noch in den Kurznews? Genau, ein cooles neues Projekt wurde angekündigt. Gibt's, glaube ich, schon sogar die erste Folge, ich habe noch nicht reingehört. Und zwar gibt es einen Rebels Rewatch Podcast von Vanessa Marshall, Taya Circa und Taylor Gray, die Stimmen im Original, also im Englischen, waren für Hera, Sabine und Ezra. Und die haben sich vorgenommen, einmal die komplette Rebels-Serie nochmal durchzugucken und dann eben über die einzelnen Folgen Podcasts zu machen. Es werden mit Sicherheit auch weitere Gäste, die irgendwie in Rebels am Werk waren, zu Gast sein. Und ohne, dass ich bisher jetzt reingehört habe, schon eine Empfehlung von mir, weil das sind alles sehr, sehr sympathische Menschen. Und es ist einfach für mich, jemand, der Rebels eben im O-Ton auch geguckt hat, einfach schön, diese Stimmen wieder zu hören, weil das ist so eine Sache, die halt einfach also insbesondere jetzt die Lucasfilm-Animationsproduktion, den Synchronarbeiten in Deutschland voraus sind. Das heißt, meistens werden da wirklich noch, wenn möglich, die Studioaufnahmen in den Gruppen gemacht. Das heißt, das ist nicht, wie ihr es ja aus den Galactic Voices Folgen von Dennis kennt, wo die meisten Synchronsprecher in Deutschland, die auch alle einen tollen Job machen, aber immer wieder halt erzählen, sie sind da alleine in einem Studio, müssen ihre Lines machen, haben gar nicht wirklich ihren Gegenpart und so. Und bei Clone Wars und Rebels ist es halt oft noch so gewesen, dass die wirklich alle zusammen im Studio waren und wirklich in der Gruppe ihre Dynamik halt eben dann auch auf einer persönlichen Ebene entwickeln konnten und die alle auch irgendwie dicke Freunde geworden sind. Und deshalb freue ich mich da einfach drauf, weil ich finde schon das ganze Bonusmaterial eben zu den Serien immer top. Und ich wette mit dir, da werden bestimmt noch die ein oder anderen Sprecher, die wir kennen, auch zu Gast sein oder ein Dave Filoni oder wer auch immer. Und coole Sache und wieder mal ein Grund, vielleicht einfach nochmal Rebels zu gucken, beziehungsweise ich habe Rebels einfach noch so gut im Kopf, ich werde wahrscheinlich einfach nur den Podcast ab und zu mal anhören, wenn ich eine coole Folge entdecke und gar nicht den Rewatch parallel machen. Aber für alle, die mal wieder einen Rewatch machen wollen oder vielleicht sogar Rebels noch nie geguckt haben, vielleicht ist das ja eine Chance, da jetzt einzusteigen.
Ja, also der Podcast, ja, der Podcast heißt übrigens Pod of Rebellion.
Und, ja, danke, hab ich vergessen.
Die ersten drei Folgen sind bereits draußen, tatsächlich.
Ah, coole Sache. Neue Folgen gibt es außerdem von Young Jedi Adventures. Sind bereits auf Disney Plus erschienen, das nur so mal am Rande. Ich habe ja schon mal erwähnt, ich habe ein paar Folgen am Anfang mal geguckt, finde es ganz niedlich und süß und vor allem Naps ist cool, bin da aber überhaupt nicht drin. Aber ich glaube, für alle unsere Zuhörenden, die kleine Kinder haben oder das Kind in sich bewahren konnten, ist es eine tolle Neuigkeit, dass es neue Folgen von Young Jedi Adventures gibt. Und dann noch ganz zum Schluss eine der geilsten Nachrichten überhaupt, und zwar Star Wars Episode 3, die Rache der Sith. Das war jetzt extrem gelispelt. Die Rache der Sith erscheint vom 24.04. bis 27.04., also nur ein Wochenende, nochmal erneut im Kino zum 20. Jubiläum. Und meines Wissens findet zumindest in den Cineplex-Kinos der Vorverkauf am 27.03., also jetzt diese Woche, noch statt. Und ich werde mir auf jeden Fall für den Sonntagabend Tickets holen. Ich habe richtig Bock, den Film auf der großen Leinwand nochmal zu sehen. Ich habe den damals schon gesehen, hatte noch das Glück, dass ich ja ein bisschen älter wie du bin, Nico, und damals schon allein ins Kino durfte. Ich war da, glaube ich, 14 oder so, als der rauskam. Und ja, ich freue mich richtig und werde den gucken. Du auch?
Ich auf jeden Fall auch. Also ich war, als Star Wars Episode 3 rauskam, gerade einmal ein Jahr alt. Dementsprechend, ich saß damals noch nicht im Kino.
Was? Aber ich werde das haben dich deine Fall Eltern nicht reingelassen?
Nee, leider nicht. Ach, leider nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall nachholen. Ich habe mich auch schon, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als Episode 1 in die Kinos kam?
Letztes Jahr.
Ja, da habe ich mich auch schon
Jahr am 4. Mai.
Ja, habe ich mich schon riesig gefreut. Stimmt, 25 Jahre Jubiläum war das, ne? Ja, habe ich mich schon riesig gefreut. Einfach auch, weil man zu dem Zeitpunkt schon 5 Jahre lang kein Star Wars mehr im Kino gehabt hatte. Und es einfach, auch wenn es ein bereits bestehender Film war, einfach immer noch ein unbeschreibliches Gefühl ist. Und ich glaube, diese Filme sind halt einfach fürs Kino gemacht. Und ich hoffe auch, dass wir Episode 2 noch irgendwann bekommen werden. Ja,
hoffentlich.
Und von mir aus kann eigentlich jeden Tag irgendein Star Wars Film im Kino laufen und ich würde ihn mir angucken. Also ja, ich werde auf jeden Fall auch am Start sein.
Episode 2 hätte dann ja am 2027 wäre die Gelegenheit. Da hätte es 25 Jahre. Der ist nämlich 2002 im Kino gekommen, genau. 99, 2002 und 2005, genau.
Wollen wir es hoffen. Aber ich meine, also ich verstehe halt nicht, warum sie Episode 3 unbedingt dann jetzt dieses Jahr bringen, wegen 20 Jahre Jubiläum. Warum haben sie da nicht auch auf 25 gewartet?
Ist auch eine komische Sache, weil wir es ja schon von der Celebration hatten. Ich bin ja fest davon ausgegangen, dass es auf der Celebration ein Panel gibt zu 10 Jahren Episode 7 und 20 Jahre Episode 3. Es gibt keines dieser beiden Jubiläumspanels. Da frage ich mich, die bringen den Film raus zum Jubiläum, aber es wird nicht mal eine kleine Podiumsdiskussion geben. So, vor allem Oscar Isaac ist sogar auf der Celebration. Und der ist ja jetzt auch nicht bekannt, dass er auf so viele Star Wars Conventions geht. Finde ich ein bisschen schade. Also es gibt zwar ein Panel mit ihm. Ich denke, da wird er mit Sicherheit auch über seine Zeit in Episode 7 reden, aber jetzt gerade zu Episode 3 gibt es wohl gar nichts. Also Hayden Christensen ist auch vor Ort und es wird, glaube ich, kein Panel mit ihm angekündigt. Ja, ein bisschen schade, aber kann man nichts machen.
Egal, wir nehmen Star Wars im Kino immer.
Also ja, kann ich allen nur empfehlen. Also ich war ja mit Dennis und Tom in Köln letztes Jahr im Kino und wir hatten eine richtig geile Zeit und ich kann es kaum abwarten. Episode 3, gerade nochmal so die Anfangsszene, die Schlacht über Coruscant, die ist einfach im Kino nach wie vor eine Wucht und da freue ich mich richtig drauf. Oder Grievous, wenn er zum ersten Mal seine vier Arme da ausklappt und die Lichtschwerter kreisen lässt. Das ist einfach, es kommt auf dem Fernseher, egal wie geil deine Anlage ist, einfach nicht so rüber wie in einem richtig guten Kino. Und ja, deshalb Empfehlung, geht da rein. Und denkt dran, am 27.03. startet wohl der Vorverkauf und nur vom 24. bis 27.04., also nur ein Wochenende, ist der Film im Kino und dann nicht mehr, also nicht verpassen. Genau. Was ihr außerdem nicht verpassen solltet, ist unsere Sonderfolge zur Star Wars Celebration. Also so eine, Tom und ich wollen da eine kleine Vorschau machen. Wir werden ja in Japan vor Ort sein und am Ende dieser Woche wollen wir vermutlich eine kleine Vorschau dazu aufnehmen, wo wir einfach ein bisschen über die ganzen Panels reden, was uns vermutlich dort erwartet, was wir vorhaben dort zu machen und dann können wir mal abgleichen, ob unsere Vorhaben auch alle geklappt haben, wenn wir wieder aus Japan zurück sind. Ansonsten, Nico, von dir noch irgendwas zur heutigen News-Folge?
Nö.
Okay, dann beenden wir die Folge mit einem obligatorischen: Möge die Macht mit euch sein.
Immer.